Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche. Meine Brüder und Schwestern, zu Beginn dieser ersten allgemeinen Versammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage begrüßen wir Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde in aller Welt, die mit uns an dieser Konferenz teilnehmen. Wir begrüßen auch herzlich die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Wir danken den Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender, Satellitenanlagen und Kabelstationen, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz vielerorts von einem großen Publikum mitverfolgt werden kann. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ed Thompson mit Clay Christiansen und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen« eröffnet und singt nun für uns das Lied »Herr, unser Erlöser«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Shane M. Bowen von den 70ern.
Easy.
Unser Vater im Himmel, zu Beginn dieser Versammlung neigen wir unser Haupt vor dir und drücken unsere Liebe und Anerkennung für dich aus. Vater, wir sind so dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums, für Joseph Smith in dieser Zeit und für deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind dankbar für die Segnung des Priestertums und wir sind dankbar für die 12 Apostel, für die erste Präsidentschaft und Präsident Monson, der die Macht und die Schlüssel des Priestertums übertragen bekommen hat. Wir sind dankbar, himmlischer Vater, für die Tempel, die auf dieser Welt sind, für die Segnungen, dass wir dort gesiegelt werden können für Zeit und alle Ewigkeit und wieder zurückkehren können in deine Gegenwart. Vater, wir bitten dich, dass wenn wir heute dir zuhören, dass wir zuhören und verstehen durch die Macht des Heiligen Geistes und dass wir die Dinge, die wir gelehrt bekommen, dass wir sie tun. Und darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Vielen Dank. Ich freue mich nun, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor O May My Soul Commune With Thee. Nach dem Lied wird Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel zu uns sprechen. Danach hören wir von Schwester Sylvia H. Allred, der ersten Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Anschließend wird Elder Neil L. Anderson von der Präsidentschaft der 70er zu uns sprechen. Meine lieben Brüder und Schwestern, die vergangenen 6 Monate seit unserer letzten Zusammenkunft sind offenbar verflogen. Viel ist geschehen, während das Werk des Herrn ununterbrochen vorangeschritten ist. Ich hatte die Ehre, in Begleitung meiner Ratgeber und weiterer Generalautoritäten 3 neue Tempel zu weihen. In Curitiba in Brasilien, in Panama-Stadt in Panama und in Twin Falls in Idaho. Damit sind nun weltweit insgesamt 128 Tempel in Betrieb. Am Abend vor den Tempelweihungen fanden jeweils großartige kulturelle Veranstaltungen statt. In Curitiba in Brasilien brachten 4.330 Mitglieder aus dem Tempeldistrikt, verstärkt um einen Chor aus 1.700 Sängern, ein höchst inspirierendes Programm mit Musik, Tanz und Filmausschnitten dar. Das riesige Fußballstadion, wo die Veranstaltung stattfand, war voller Zuschauer. Es war aber schon seit einiger Zeit windig und es drohte zu regnen. Ich bat den himmlischen Vater still im Gebet darum, gnädig auf diejenigen zu blicken, die sich so eifrig darauf vorbereitet hatten, uns zu unterhalten, und deren Kostüme und Darbietung Schaden nehmen würden, wenn starker Regen auf sie niederginge oder Wind um sie fegte. Er erhörte dieses Gebet. Und erst nachdem die Vorstellung zu Ende war, später am Abend, fiel heftiger Regen. Mit Liedern und Tanz wurde ein Einblick in die Geschichte der Kirche in Brasilien gegeben. Eine besonders bewegende Szene stellte Elder James E. Faust und Elder William Grant Bangerter dar, die 1938 in Curitiba als Missionare gedient hatten. Als ihr Foto auf großen Leinwänden gezeigt wurde, kamen aus dem Publikum lautstarke Beifallsrufe. Es war insgesamt eine großartige Veranstaltung. In Panama-Stadt sahen wir am Abend vor der Weihung des dortigen Tempels etwa 900 Jugendlichen zu, die von überall her aus Panama zusammengekommen waren. Sie tanzten in farbenprächtigen folkloristischen Kostümen und präsentierten Botschaften über die Familie, die Gemeinschaft und den Glauben. Wir erfuhren, dass sie ein Jahr lang geübt hatten. Sie kamen aus so entfernten Gegenden wie den San Blas-Inseln und der Region Changuinola im Nordosten Panamas. Um zur Hauptstadt zu fahren, mussten die Jugendlichen aus San Blas 3 Tage lang über Land und Meer reisen. Die Veranstaltung war herrlich und inspirierend. In Vorbereitung auf unsere jüngste Tempelweihung in Twin Falls in Idaho errichteten die dort ansässigen Mitglieder der Kirche eine riesige Bühne auf dem Messegelände von Pfeiler. Sie füllten den Schauplatz mit Rollrasen und weiteren dekorativen Elementen. Ein großer Wasserfall stellte den Shoshone-Wasserfall dar. Ein bekanntes Wahrzeichen in gut 3 Kilometer Entfernung vom neuen Tempel. Am Abend vor der Aufführung kamen 3200 junge Männer und junge Damen in die Arena und schwenkten blaue und weiße Bänder, mit denen sie das fließende Wasser eines großen Flusses darstellten. Das Festprogramm mit dem Titel Lebendiges Wasser nach Johannes Kapitel 4, Vers 10 und 14 führte Jugendliche aus 14 Pfählen in dem neuen Tempeldistrikt zusammen. Sie stellten mit Gesang und Tanz dar, dass ihr Leben von zweierlei abhängt, in geistiger Hinsicht von dem lebendigen Wasser des Erretters und in physischer Hinsicht von den Bergbächen und Flüssen in ihrer Region. Alle, die diese Veranstaltung miterleben durften, wurden aufgerichtet und erbaut. Ich bin für solche Veranstaltungen. Sie ermöglichen es unserer Jugend, sich an wirklich etwas Unvergesslichem zu beteiligen. Die Freundschaften, die sie schließen und die Eindrücke, die sie mitnehmen, wird ihnen niemand jemals nehmen können. Nächsten Monat wird der Mexiko-Stadttempel in Mexiko nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erneut geweiht werden. In den kommenden Monaten werden weitere Tempel fertiggestellt werden und Tage der offenen Tür und Weihungen werden stattfinden. Ich freue mich, Ihnen heute Morgen 5 neue Tempel ankündigen zu dürfen, für die Grundstücke erworben wurden und die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden. Calgary, Alberta, Kanada. Cordoba, Argentinien. Der Großraum Kansas City. Philadelphia, Pennsylvania. Und Rom, Italien. Brüder und Schwestern, das Heer unserer Missionare, die überall auf der Welt dienen, hält beständig nach denen Ausschau, die nach den Wahrheiten suchen, welche man im Evangelium Jesu Christi findet. Die Kirche wächst stetig, wie schon seit ihrer Gründung vor über 178 Jahren. Ich durfte in den vergangenen 6 Monaten mit Staatsoberhäuptern und hohen Staatsbeamten zusammenkommen. Diese Menschen sind der Kirche und ihren Mitgliedern gegenüber freundlich eingestellt und sie waren und sind hilfsbereit und gastfreundlich. Noch immer gibt es jedoch Regionen auf der Welt, wo unser Einfluss begrenzt ist und wo wir das Evangelium nicht frei verbreiten dürfen. So wie Präsident Spencer W. Kimball vor über 32 Jahren, bitte ich Sie eindringlich, für die Öffnung dieser Gebiete zu beten, damit wir auch dorthin die Freude bringen können, die das Evangelium schenkt. Als wir damals auf Präsident Kimballs Bitte hin beteten, erlebten wir Wunder. Als Land um Land, das der Kirche zuvor verschlossen war, geöffnet wurde. Ähnliches wird wieder geschehen, wenn wir mit Glauben beten. Nun, meine Brüder und Schwestern, sind wir hierher gekommen, um angeleitet und inspiriert zu werden. Einige von Ihnen sind neu in der Kirche. Wir heißen Sie willkommen. Einige von Ihnen ringen mit Problemen oder Herausforderungen, mit Enttäuschung, mit Verlust. Sie liegen uns am Herzen und wir beten für Sie. Viele Botschaften werden in den nächsten 2 Tagen übermittelt werden. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Männer und Frauen, die zu Ihnen sprechen werden, darüber gebetet haben, was sie sagen sollen. Sie haben Inspiration und Eingebungen empfangen, weil sie nach Hilfe und Weisung aus dem Himmel getrachtet haben. Unser himmlischer Vater achtet auf jeden von uns und weiß, was wir brauchen. Möge sein Geist uns erfüllen, wenn wir nun an dieser 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche teilnehmen. Darum bete ich aufrichtig. Und ich sage es im Namen Jesu Christi. Amen.
Please turn your microphone off during the hymn. Thank you.
Diejenigen von uns, die schon längere Zeit hier sind, und Elder Werth und ich sind schon eine lange Zeit hier, haben in den Prüfungen des Lebens bestimmte Muster erkannt. Es gibt abwechselnd gute und schlechte Zeiten, Höhen und Tiefen, Zeiten der Freude und traurige Zeiten und ebenso Zeiten des Überflusses und karge Zeiten. Wenn unser Leben einen unerwarteten und unerwünschten Lauf nimmt, sind wir manchmal bedrückt und besorgt. Eine der Herausforderungen in diesem Erdenleben besteht darin, nicht zuzulassen, dass die Belastungen und Anspannungen im Leben uns überwinden. Die verschiedenen Zeiten im Leben auszuhalten und dabei positiv, ja sogar optimistisch zu bleiben. Wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen über uns hereinbrechen, sollten uns vielleicht Robert Brownings hoffnungsvolle Worte vor Augen stehen. Das Beste kommt noch. Wir können nicht alle Kämpfe und Stürme im Leben vorhersagen, noch nicht einmal diejenigen, die kurz bevorstehen. Aber als Menschen voller Glauben und Hoffnung wissen wir ohne jeden Zweifel, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist und dass das Beste noch kommt. Ich erinnere mich an eine bestimmte Zeit in meinem Leben, als ich unter ungewöhnlich großem Stress stand. Mein Arbeitsplatz war gefährdet und zur gleichen Zeit wurde bei meiner Frau eine lebensbedrohliche Krankheit festgestellt. Es war eine dieser Zeiten, wo ich den Eindruck hatte, alle Widrigkeiten hätten sich zu einem Frontalangriff auf mich und meine Familie verbündet. Meine Frau und ich fanden einen Weg, die Belastungen und Sorgen unseres turbulenten Lebens zu mildern, wenn diese nahe dran waren, uns zu überwältigen. Wir fuhren an einen Ort, nur einige Meilen von unserer Haustür entfernt, um einen Moment lang Abstand von unseren Problemen zu bekommen und miteinander zu reden und umeinander zu trösten und aufzubauen. Dieser Ort hieß Walden Pond. Es war ein schöner kleiner Teich, umgeben von Bäumen. Wenn meine Frau sich stark genug fühlte, machten wir einen Spaziergang um den Teich. An anderen Tagen, wenn ihr nicht danach zumute war, saßen wir einfach im Auto und redeten miteinander. Walden Pond war für uns ein besonderer Ort, um innezuhalten, nachzudenken und gesund zu werden. Vielleicht lag es auch ein wenig an der Geschichte des Ortes. Hier versuchte Henry David Thoreau einige Jahre lang, sich dem Weltlichen zu entziehen. Und so hat er für uns so viel Hoffnung auf Einfachheit und eine so regenerierende Zuflucht vor unserem viel zu komplizierten Leben geboten. Im März 1845 beschloss Thoreau, ans Ufer des Walden Pond zu ziehen. Er verbrachte dort 2 Jahre damit, herauszufinden, worum es im Leben ging. Er ließ sich auf einem Grundstück nieder, das seinem guten Freund Ralph Waldo Emerson gehörte. Er kaufte von einem Eisenbahnarbeiter einen alten Schuppen, riss ihn ab und baute sich aus den Brettern und aus Holz aus dem Wald seine eigene Hütte. Über seine Ausgaben führte er peinlich genau Buch und kam zu dem Schluss, dass er für ein Zuhause und Freiheit lediglich $28.12 ausgegeben hatte. Er legte einen Garten an, wo er Erbsen, Kartoffeln, Getreide und Rüben anbaute. Er pflanzte auf einem Hektar Land Bohnen an, in der Absicht, mit dem kleinen Gewinn seinen Bedarf zu decken. Und es war in der Tat ein kleiner Gewinn. $8.71. Thoreau lebte relativ unabhängig von der Zeit. Er hatte weder eine Uhr noch einen Kalender in seiner kleinen Hütte. Er verbrachte seine Zeit mit dem Schreiben und damit, die Schönheiten und Wunder der Natur zu studieren, die ihn umgaben, darunter Pflanzen, Vögel und andere Tiere. Er führte nicht das Leben eines Einsiedlers. Er ging fast jeden Tag in die Stadt Concord und er lud andere zu lehrreichen Gesprächen in seine Hütte ein. Als die 2 Jahre vorüber waren, ließ er seine Hütte ohne Bedauern zurück. Er fand, er habe genügend Zeit dort verbracht, um sein Ziel zu erreichen. Die geistigen Vorzüge eines einfacheren Lebensstils zu erfahren. Er hatte auch das Gefühl, dass noch andere Lebenserfahrungen vor ihm lagen. Es war an der Zeit, weiterzugehen und andere Möglichkeiten zu ergründen. Aufgrund seiner Erfahrungen am Walden Pond kam Thoreau zu dem Schluss, dass ein Mensch nur 4 Dinge wirklich braucht: Nahrung, Kleidung, Obdach und Brennstoff. Ich möchte auf diese 4 Grundbedürfnisse näher eingehen und auch auf die geistigen Vorzüge eines einfacheren Lebensstils. Das erste Grundbedürfnis ist Nahrung. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verfügen wir über heilige Erkenntnis aus offenbarter Wahrheit über die Beziehung zwischen Körper und Geist. In Lehre und Bündnisse 88, Vers 15 heißt es: Der Geist und der Körper sind die Seele des Menschen. Um uns sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht zu segnen, offenbarte der Herr uns auch ein Gesundheitsgesetz, dem zu entnehmen ist, welche Nahrung und welche Substanzen gut für den Körper sind und welche nicht. Begleitet werden diese Anweisungen von einer Verheißung, die in Abschnitt 89 im Buch Lehre und Bündnisse steht. Und alle Heiligen, die darauf bedacht sind, diese Worte zu befolgen und zu tun und die in ihrem Wandel den Geboten gehorchen, Gesundheit werden sie empfangen in ihrem Nabel und Mark für ihr Gebein. Weisheit und große Schätze der Erkenntnis werden sie finden, ja, verborgene Schätze. Laufen werden sie und nicht müde sein, gehen werden sie und nicht ermatten. Und ich, der Herr, gebe ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an ihnen vorübergehen wird, wie an den Kindern Israels, und sie nicht töten wird. Es gibt keinen besseren Rat zum Wort der Weisheit als das, was in der Broschüre für eine starke Jugend steht. Dort heißt es, der Herr hat euch geboten, gut auf euren Körper Acht zu geben. Dabei hilft euch das Wort der Weisheit, das in Abschnitt 89 des Buches Lehre und Bündnisse steht. Ernährt euch gesund, treibt regelmäßig Sport und sorgt für ausreichend Schlaf. Wenn ihr all das tut, seid ihr frei von schädlichen Abhängigkeiten und habt euch selbst unter Kontrolle. Ihr werdet gesegnet sein mit einem gesunden Körper, einem wachen Verstand und der Führung durch den Heiligen Geist. Jegliche Drogen, Chemikalien und gefährliche Verhaltensweisen, mit denen ein Hochgefühl erzeugt wird, können euer körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden zerstören. Dazu zählen harte Drogen, Missbrauch von verschreibungspflichtigen oder apothekenpflichtigen Medikamenten, aber auch Reinigungsmittel, Klebstoff, Sprays und so weiter. Wir wollen unserem irdischen Körper keinen Schaden zufügen, denn er ist ein Geschenk Gottes und die Wiedervereinigung unseres unsterblichen Körpers mit unserem Geist gehört zum großen Plan des himmlischen Vaters für unser Glücklichsein. Eine weitere Notwendigkeit ist unsere Kleidung. Ein einfacheres Leben, das einem geistige Segnungen bringt, erfordert, dass man sich einfach und anständig kleidet. Unsere Kleidung und unser Äußeres zeigt anderen, wer wir sind, und es wirkt sich auch auf unser Verhalten gegenüber anderen aus. Wenn wir uns anständig kleiden, laden wir auch den Geist des Herrn ein, uns ein Schild und Schutz zu sein. With the latest styles, many fashion designers appear to be trying to make two or three dresses out of the amount of the same fabric necessary for one. Meistens nehmen sie bei der Damenbekleidung oben und unten zu viel weg und gelegentlich sparen sie auch noch in der Mitte. Auch die Herrenmode wird immer extremer. Zu meiner Zeit hätte man so etwas als schlampig und unanständig bezeichnet. Ich glaube, sehr zwanglose Kleidung führt fast immer zu sehr zwanglosem Benehmen. Viele von Ihnen geben sich zu viel Mühe, in ihrer Kleidung und ihrem äußeren Erscheinungsbild einzigartig zu sein, um dadurch eine Art Aufmerksamkeit zu erregen, die man falsch halten würde. Im Bericht vom Baum des Lebens im Buch Mormon waren es die Leute, die überaus fein gekleidet waren, die diejenigen verspotteten, die von der Frucht des Baumes aßen. Es ist ernüchternd, wenn einem klar wird, dass die modebewussten Spötter in dem großen und geräumigen Gebäude viele in Verlegenheit brachten und diejenigen, die sich schämten, fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Präsident N. Eldon Tanner warnte uns einmal mit den folgenden Worten: Sittsamkeit in der Kleidung ist eine Sache des Geistes und des Herzens. Sie entspringt der Achtung vor sich selbst, seinem Nächsten und dem Schöpfer von uns allen. Sittsamkeit zeigt sich durch Demut, Schicklichkeit und Reinheit. Im Einklang mit diesen Grundsätzen und der Führung des Heiligen Geistes sollen die Eltern, Lehrer und Jugendlichen über alles sprechen, was die Kleidung, das Äußere und die persönliche Erscheinung angeht. Sie sollen diese Aufgabe freiwillig übernehmen und das Rechte wählen. Kommen wir jetzt zu Thoreaus drittem Grundbedürfnis, dem Obdach. Die Zeitungen sind voll von Berichten über die derzeitige Krise am Wohnungsmarkt. Wir wurden bei fast jeder Generalkonferenz der Kirche, an die ich mich erinnern kann, angehalten, nicht über unsere Verhältnisse zu leben. Unser Einkommen und nicht das große Haus des Nachbarn gegenüber muss ausschlaggebend dafür sein, was für eine Unterkunft wir uns leisten können. Präsident Heber G. Grant hat einmal gesagt, solange ich mich erinnern kann, seit der Zeit Brigham Youngs bis heute habe ich Männern am Rednerpult zugehört, die die Menschen ermahnt haben, keine Schulden zu machen. Und ich glaube, dass die meisten unserer Schwierigkeiten daher rühren, dass wir versäumen, diesen Ratschlag zu befolgen. Eine der besseren Möglichkeiten, unser Leben zu vereinfachen, besteht darin, den Rat zu befolgen, den wir so oft erhalten haben. Erstens, mit unserem Einkommen auskommen, zweitens, keine Schulden machen und drittens, etwas für schlechte Zeiten sparen. Wir sollen uns in Sparsamkeit, Fleiß, Effizienz und Genügsamkeit üben und unsere Gewohnheiten diesbezüglich verbessern. Die Mitglieder einer gut geführten Familie bezahlen keine Zinsen, sie erhalten sie. Thoreaus letztes Grundbedürfnis war Brennstoff. Wir haben viel über Brennstoff und Energie gehört, von den hohen Kosten begrenzter Versorgung, unserer unsicheren, unvorhersehbaren Abhängigkeit von den Lieferanten und der Notwendigkeit neuer und erneuerbarer Energiequellen. Ich überlasse die Erörterung dieser komplizierten Themen den führenden Köpfen in Politik und Wirtschaft. Der Brennstoff, über den ich sprechen möchte, ist der geistige Brennstoff. Der Herr hat uns einen schönen Plan dafür gegeben, wie wir wieder zu ihm zurückkehren können, aber für die Vollendung unserer irdischen Reise brauchen wir geistigen Brennstoff. Wir wollen den 5 weisen Jungfrauen nacheifern, die genug Öl angesammelt hatten, um den Bräutigam begleiten zu können, als er kam. Was braucht man, um einen ausreichenden Vorrat an geistigem Brennstoff zu behalten? Wir müssen Kenntnis von Gottes ewigem Plan und unserer Rolle darin erlangen. Und wenn wir dann rechtschaffen leben und unseren Willen dem Willen des Herrn unterordnen, empfangen wir die verheißenen Segnungen. Wie Elder William R. Bradford an diesem Pult gesagt hat, in der Rechtschaffenheit ist große Einfachheit. Bei jeder Wahl, vor der wir in unserem Leben stehen, gibt es sowohl einen richtigen als auch einen falschen Weg, um weiterzumachen. Wenn wir den richtigen Weg wählen, werden wir bei unserem Tun von den Grundsätzen der Rechtschaffenheit unterstützt, in denen die Kräfte des Himmels ruhen. Wenn wir den falschen Weg wählen und demgemäß handeln, gibt es keine solche himmlischen Verheißungen oder Kräfte. Wir stehen allein da und schaffen es nicht. Kurz bevor Thoreau starb, fragte man ihn, ob er sich mit Gott versöhnt habe. Er entgegnete, ich wusste nicht, dass wir je miteinander gestritten hätten. Mögen wir in unserem Streben nach Erlösung von den Belastungen des Lebens ernsthaft überlegen, wie wir unser Leben vereinfachen können. Mögen wir dem inspirierten Rat und der Weisung folgen, die der Herr uns im großen Plan des Glücklichseins gegeben hat. Mögen wir würdig sein, vom Heiligen Geist begleitet zu werden, und mögen wir während dieser irdischen Reise der Führung des Geistes folgen. Mögen wir uns darauf vorbereiten, das höchste Ziel dieser irdischen Prüfung zu erreichen, zurückzukehren und bei unserem himmlischen Vater zu leben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Herr hat gesagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Daher ist die Taufe für unsere Errettung notwendig. Bevor der auferstandene Herr in den Himmel auffuhr, gab er seinen Jüngern einen Auftrag. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Zur Zeit der Wiederherstellung wiederholte er diesen Auftrag. Darum seid ihr berufen, dieses Volk zur Umkehr zu rufen. Die Kirche des Herrn hat die Aufgabe, in der Welt das Evangelium zu verkündigen. Dies bildet die Grundlage der Missionsarbeit und unsere Missionare haben die Aufgabe, andere einzuladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn die Betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Opfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. Ich möchte darüber sprechen und Zeugnis davon geben, dass die Missionsarbeit die bekehrten künftigen Generationen und die Missionare sehr beeinflusst und ihnen ein Segen ist und darüber, wie wir dazu beitragen können. Als ich 14 war, klopften an einem schönen Augustmorgen Elder Prina und Elder Perkins an unsere Tür. Sie begannen, unsere Familie über das wahre Wesen Gottes zu belehren. Bei weiteren Besuchen lehrten sie uns, wie man betet. Sie erzählten uns auch von der Wiederherstellung und vom Erlösungsplan. Nach dem 3. oder 4. Besuch wollten die meisten in meiner Familie nichts mehr hören, außer meiner 17-jährigen Schwester Dina und ich. Wir beide spürten, dass der Heilige Geist uns im Herzen Zeugnis gab und empfingen die geistige Bestätigung, dass die Botschaft wahr war. Wir kauften ein Buch Mormon und begannen zu lesen. Jeden Tag liefen wir von der Schule nach Hause um die Wette, um das Buch als Erste zu bekommen, während diejenige, die zuerst zu Hause war, darin las, wartete die andere ungeduldig bis zum Abendessen, aß geschwind und durfte dann bis zur Schlafenszeit lesen. So begeistert waren wir. Wir begannen regelmäßig in die Kirche zu gehen und baten schon bald um die Taufe. Unser Vater willigte gern ein, aber unsere Mutter zögerte noch. Es dauerte noch einen Monat, bis wir sie überredet hatten, die Einverständniserklärung zu unterschreiben. An unserem Tauftag ging sie mit unseren anderen Geschwistern das erste Mal zur Kirche. Sie spürte den Geist. Nachdem sie unser Zeugnis gehört hatte, ging sie zu den Missionaren und bat sie, sie erneut zu belehren. Ein paar Wochen später ließ sie sich mit unserer jüngeren Schwester und unseren Brüdern taufen. Mein Leben änderte sich für immer und das Evangelium Jesu Christi wurde darin die treibende Kraft. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dem Herrn und den Missionaren, die er uns geschickt hat, dankbar bin. Der Herr hatte mich mit Erkenntnis vom wiederhergestellten Evangelium gesegnet und ich fühlte mich gedrängt, diese Erkenntnis an andere weiterzugeben. Ich wollte eine Missionarin sein. Nach wenigen Monaten wurde meine Schwester Dina und ich als örtliche Missionarin in San Salvador berufen. In dieser Berufung konnten wir von Tür zu Tür gehen, die frohe Botschaft vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi verkünden und viele Menschen ins Wasser der Taufe führen. Später erfüllten wir beide eine Vollzeitmission in der mittelamerikanischen Mission. Meine Mission hatte großen Einfluss auf mein Leben. Ich lernte, mich mehr auf den Herrn zu verlassen, nach der Führung des Geistes zu trachten und entwickelte eine überwältigende Liebe für die Kinder Gottes. Ich vertiefte meine Kenntnis der Heiligen Schriften und der Lehren. Der Wunsch, gehorsam zu sein und die Gebote gewissenhaft zu halten, wuchs. Mein Zeugnis vom Erretter und von seinem unbegrenzten Sühnopfer wurde gestärkt. Das, was ich auf Mission erlebte, wurde Teil meines Wesens. Die Missionsarbeit wurde meine Leidenschaft. Sie hat mein Leben und das meiner Familie mehr beeinflusst als alles andere. Elder Jeffrey R. Holland beschreibt den Einfluss, den seine Mission auf sein Leben hatte, mit folgenden Worten. Auch jetzt, 47 Jahre danach, bedeutet meine Mission noch immer alles für mich. Es gab in diesen 47 Jahren vielleicht einen Tag, an dem ich nicht an meine Mission gedacht habe. Aber ich weiß nur nicht genau, welche das gewesen sein könnte. Vor einigen Jahren, als mein Enkelsohn Christian 8 Jahre alt wurde, plante er voller Vorfreude seinen Taufgottesdienst. Er fragte seine Mutter, ob ich eine Ansprache halten und dabei meine Bekehrungsgeschichte erzählen könnte. Als ich ihn fragte, warum er dies wolle, antwortete er, Oma, das ist ganz wichtig. Ist dir klar, dass ich nicht getauft würde, wenn du das Evangelium nicht angenommen hättest? Ich wäre nicht einmal der, der ich bin. Ich weiß nicht, ob die Missionare die weitreichenden Folgen ihrer Arbeit erkennen. In meiner Familie haben die Segnung des Evangeliums nun 4 Generationen beeinflusst. Hat Präsident Hinckley nicht gesagt, wenn wir ein Mädchen erretten, erretten wir Generationen? Ich habe im Tempel geheiratet und habe 8 Kinder. Sie sind alle glaubenstreue Mitglieder der Kirche und haben im Tempel das Endowment empfangen. 6 von ihnen sind mittlerweile verheiratet und haben selbst Kinder. Zurzeit sind wir 34 Personen. Und das ist noch nicht alles. Mein Mann und ich haben eine Mission erfüllt, ebenso unsere beiden Söhne und 3 unserer 6 Töchter. Gemeinsam haben wir dazu beigetragen, dass Hunderte von Menschen in vielen Ländern das Evangelium annahmen. Einige dieser Bekehrten und deren Kinder sind auch auf Mission gegangen. Die Missionsarbeit ist das Lebensblut der Kirche. Es gibt keine größere, keine bedeutendere Arbeit. Sie ist ein Segen für alle, die sich daran beteiligen. Sie wird weiterhin künftigen Generationen Segen bringen. Vielleicht fragen Sie sich, wie kann ich bei der Missionsarbeit helfen? Welchen Beitrag kann ich leisten? Wenn Sie an die Arbeit gehen, müssen Sie 2 grundlegende Wahrheiten im Kopf behalten. Zunächst einmal muss Ihnen wirklich klar sein, dass Gott alle seine Kinder liebt und sich ihre Errettung wünscht. Wir lesen in Lehre und Bündnisse 18, Vers 13, und wie groß ist seine Freude über die Seele, die umkehrt. Zweitens, unsere Botschaft von Christus und seinem wiederhergestellten Evangelium ist das größte Geschenk, das Sie machen können. In der Anleitung Verkündet mein Evangelium wird erklärt, dass zur Missionsarbeit vielerlei gehört. Untersucher finden, unterweisen und taufen, neue Mitglieder eingliedern und weniger aktive Mitglieder eingliedern, unterweisen. Alle Mitglieder der Kirche, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, können bei einem oder allen dieser Bereiche mithelfen. Beginnen Sie damit, dass Sie ein guter Nachbar und ein guter Freund sind. Seien Sie ein Vorbild an Rechtschaffenheit und Freundlichkeit. Strahlen Sie durch Ihr Lächeln Liebe, Frieden und Glück aus. Machen Sie das Evangelium zur Grundlage Ihres Lebens. Werden Sie dann in Ihren missionarischen Bemühungen konkreter. Ich möchte Ihnen ein paar Anregungen geben. Vielleicht finden Sie 2, 3 davon für Sie passend. Wenn Sie Kinder zu Hause haben, helfen Sie ihnen, sich auf eine Mission vorzubereiten. Bereiten Sie sich selbst auf eine Mission vor. Laden Sie Angehörige und Freunde ein, den Missionaren zuzuhören oder die Versammlungen und Aktivitäten unserer Kirche zu besuchen. Begleiten Sie die Missionare, wenn Sie Untersucher zu Hause besuchen. Oder laden Sie die Missionare ein, Nichtmitglieder bei Ihnen zu Hause zu belehren. Laden Sie jemanden zum Familienabend bei Ihnen zu Hause ein. Laden Sie jemanden in eine Genealogieforschungsstelle ein oder helfen Sie ihm, mehr über seine Vorfahren zu erfahren. Geben Sie den Missionaren Empfehlungen. Die Mitglieder können die ergiebigste und beste Quelle für Empfehlungen sein. Erzählen Sie Freunden und Angehörigen, die nicht der Kirche angehören, von Ihrem Glauben und Ihrem Zeugnis. Suchen Sie Gelegenheiten, auf andere zuzugehen. Freunden Sie sich mit Untersuchern und Neubekehrten an. Tun Sie Ihr Bestes, diejenigen zu finden, die nach der Wahrheit suchen. Wenn Sie Angehörige oder Freunde auf Mission haben, schreiben Sie ihnen, dass Sie sie lieben und unterstützen, und beten Sie für sie. Sie werden sich an den Früchten Ihrer Arbeit freuen. Mit mehr Begeisterung für die Missionsarbeit stärken Sie die ganze Gemeinde oder den Zweig. Die gesamte Kirche wird die Auswirkungen ihrer Arbeit spüren. Als unsere Tochter Margie in der 2. Klasse war, lud sie ihre beste Freundin zur PV ein. Beide bekamen eine Aufgabe für die Darbietung in der Abendmahlsversammlung. Der Vater ihrer Freundin hatte früher die Missionare abgewiesen. Aber als Margie zu ihm nach Hause kam und einige Broschüren der Kirche mitbrachte, hörte er ihren einfachen Erklärungen und ihrem Zeugnis von Joseph Smith und der ersten Vision aufmerksam zu. Er erlaubte seiner Tochter nicht nur weiterhin die PV zu besuchen, sondern willigte auch ein, dass sie von den Missionaren belehrt und schließlich getauft wurde. Er besuchte gemeinsam mit seiner Frau den Taufgottesdienst. Wir alle können uns an der Missionsarbeit beteiligen. Dies ist das Werk des Herrn und er hilft uns, es zu tun. Sein Evangelium muss zu jeder Nation gelangen und wir können ein Werkzeug in seinen Händen sein und anderen ein Segen bringen, indem wir sie an seiner Wahrheit teilhaben lassen. Dabei werden auch wir selbst sehr gesegnet. Wir sind die Kinder eines liebenden himmlischen Vaters. Er hat seinen Sohn gesandt, um den Weg zu bereiten, dass wir für immer bei ihm leben können. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich mit Ihnen darüber, dass wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind. Als Präsident Monson sagte, dass 5 neue Tempel entstehen, dachte ich, dass wir überall auf der Welt, auf jedem Kontinent, in großen Städten und in kleinen Dörfern eine große Familie von Gläubigen sind. Gemeinsam haben wir unsere Reise zum ewigen Leben begonnen. Dies ist die größte Reise von allen. Wir gehen vorwärts und nehmen den Namen Christi auf uns mit der Entschlossenheit, ihm bis ans Ende zu dienen. Wie am heutigen Tage erleben wir vieles, was uns mit geistiger Kraft erfüllt und Bestätigung gibt. Doch andererseits gibt es auch Tage, an denen wir uns unzulänglich und unvorbereitet fühlen, an denen Zweifel und Verwirrung unseren Geist befallen, an denen wir Mühe haben, geistigen Halt zu finden. Ob wir als Jünger Christi siegen, hängt zum Teil davon ab, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Vor fast 40 Jahren, als ich über die Herausforderung einer Mission nachdachte, fühlte ich mich sehr unzulänglich und unvorbereitet. Ich erinnere mich, dass ich betete: Himmlischer Vater, wie kann ich eine Mission erfüllen, wenn ich so wenig weiß? Ich glaubte an die Kirche, aber ich hielt mein geistiges Wissen für sehr begrenzt. Als ich betete, stellte sich das Gefühl ein: Du weißt nicht alles, aber du weißt genug. Diese Zusicherung gab mir den Mut, auf Mission zu gehen. Unsere geistige Reise dauert unser Leben lang. Zu Beginn und oft auch noch unterwegs wissen wir nicht alles. Unsere Bekehrung vollzieht sich Schritt für Schritt, Zeile um Zeile. Als erstes legen wir eine Grundlage in Form des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Wir schätzen die Grundsätze und Verordnungen wie die Umkehr, die Taufe und den Empfang der Gabe des Heiligen Geistes. Dem schließt sich die beständige Verpflichtung zu beten, die Bereitschaft, gehorsam zu sein und ein fortwährendes Zeugnis vom Buch Mormon an. Das Buch Mormon ist reichhaltige geistige Nahrung. Dann bleiben wir standhaft und geduldig, während wir unseren Weg durch das Erdenleben machen. Manchmal lautet die Antwort des Herrn so: Du weißt nicht alles, aber du weißt genug. Genug, um die Gebote zu halten und das Rechte zu tun. Denken Sie an die Worte Nephis: Ich weiß, dass er seine Kinder liebt, aber die Bedeutung von allem weiß ich nicht. Einmal besuchte ich eine Mission in Südeuropa. Ich kam gerade an dem Tag an, als sich ein neuer Missionar vorbereitete, auf eigenen Wunsch nach Hause zurückzukehren. Er hatte bereits ein Flugticket für den nächsten Tag. Wir saßen im Haus des Missionspräsidenten zusammen. Der Missionar erzählte mir von einer schwierigen Krankheit, von einer schweren Kindheit, von Lernbehinderungen und davon, wie er von einer Familie zur nächsten gereicht wurde. Er sagte mir aufrichtig, er sei nicht fähig, eine neue Sprache zu lernen. Dann setzte er hinzu: Bruder Anderson, ich weiß nicht einmal, ob Gott mich liebt. Als er das sagte, spürte ich deutlich, wie an meinen Geist unmissverständlich die Worte ergingen: Er weiß, dass ich ihn liebe, er weiß es. Ich ließ ihn noch einige Minuten weitersprechen, dann sagte ich: Elder, viel von dem, was Sie gesagt haben, kann ich gut verstehen, aber ich muss Sie in einer Sache berichtigen. Sie wissen, dass Gott Sie liebt. Sie wissen es. Als ich das zu ihm sagte, sprach derselbe Geist zu ihm, der zu mir gesprochen hatte. Er senkte den Kopf und begann zu weinen. Bruder Anderson, sagte er, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß es. Er wusste nicht alles, aber er wusste genug. Er wusste, dass Gott ihn liebte. Dieses geringe, aber unbezahlbare geistige Wissen war ausreichend dafür, dass seine Zweifel dem Glauben wichen. Er fand die Kraft, auf Mission zu bleiben. Brüder und Schwestern, wir alle haben Momente geistiger Macht, Momente der Inspiration und Offenbarung. Wir müssen sie tief in unserer Seele verankern. Damit legen wir einen geistigen Vorrat an für Momente, in denen wir es schwer haben. Jesus sagte: Entschließt euch von Herzen, das zu tun, was ich euch lehre und gebiete. Vor einigen Jahren verlor ein Freund von mir bei einem tragischen Unfall seine kleine Tochter. Hoffnungen und Träume zerplatzten. Mein Freund litt unerträglichen Kummer. Er stellte seinen Glauben in Frage. Seine Mutter schrieb mir einen Brief und bat mich, ihm einen Segen zu geben. Als ich ihm die Hände auflegte, kam mir in den Sinn: Glaube fühlt man nicht nur, man entscheidet sich dafür. Er würde sich für den Glauben entscheiden müssen. Mein Freund wusste nicht alles, aber er wusste genug. Er wählte den Weg des Glaubens und des Gehorsams. Er ging auf die Knie, er erlangte sein geistiges Gleichgewicht wieder. Seither sind viele Jahre vergangen. Vor kurzem bekam ich einen Brief von seinem Sohn, der gerade auf Mission ist. Er schrieb voll Überzeugung und gab Zeugnis. Als ich seinen wunderbaren Brief las, wurde mir klar, wie sehr die glaubensvolle Entscheidung eines Vaters in einer sehr schwierigen Zeit die nächste Generation gesegnet hat. Herausforderungen, Schwierigkeiten, Fragen, Zweifel, all das gehört zum Erdenleben. Aber wir sind nicht allein. Als Jünger des Herrn Jesus Christus können wir auf ein riesiges Reservoir an Licht und Wahrheit zurückgreifen. Angst und Glaube können nicht nebeneinander im Herzen bestehen. Jesus sagte, sei ohne Furcht, glaube nur. Im Laufe der Jahre gehen wir diese geistigen Schritte ein ums andere Mal. Uns wird klar, dass jemand, der Licht empfängt und in Gott verbleibt, mehr Licht empfängt. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Unsere Fragen und Zweifel schwinden oder machen uns weniger zu schaffen. Unser Glaube wird einfach und rein. Wir werden uns dessen sicher, was wir bereits wussten. Jesus sagte, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hadley Pay ist jetzt 7 Jahre alt. Hadley wurde mit einer sehr schweren Hörbehinderung geboren, die aufwendige Operationen nötig machte, damit sie wenigstens ein bisschen hören kann. Ihre Eltern halfen ihr anschließend unermüdlich mit Übungen, sprechen zu lernen. Hadley und ihre Familie haben sich diesen Schwierigkeiten frohgemut gestellt. Einmal, als Hadley gerade 4 war, stand sie mit ihrer Mutter in der Schlange im Supermarkt. Sie schaute hinter sich und sah einen kleinen Jungen in einem Rollstuhl sitzen. Sie bemerkte, dass der Junge keine Beine hatte. Hadley hatte zwar sprechen gelernt, doch es fiel ihr schwer, darauf zu achten, wie laut oder leise sie sprach. Unüberhörbar fragte sie ihre Mutter, warum der kleine Junge keine Beine hatte. Ihre Mutter erklärte Hadley ruhig und einfach, dass der himmlische Vater alle seine Kinder anders macht. Ach so, erwiderte Hadley. Dann wandte sie sich unerwartet dem kleinen Jungen zu und sagte, weißt du, dass meine Ohren nicht funktioniert haben, als der himmlische Vater mich gemacht hat? Das macht mich zu etwas Besonderem. Er hat dich ohne Beine gemacht. Und das macht dich zu etwas Besonderem. Wenn Jesus kommt, werde ich hören können. Und du bekommst deine Beine. Jesus bringt alles in Ordnung. Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hadley wusste genug. Jesus ist der Messias. Er ist auferstanden. Er ist unser Erretter und Erlöser. Sein Priestertum wurde durch den Propheten Joseph Smith auf der Erde wiederhergestellt. Und sein heutiger Prophet ist Präsident Thomas S. Monson. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Der Chor und die Versammelten singen jetzt Kommt ihr Kinder Gottes Nummer 31 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Marcos A. Aidoukaitis von den 70ern. Ihm folgt Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel. Daraufhin singt der Chor Tu, was ist recht.
Dies ist die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich bitte Gott, dass er meine Worte lenkt und dass sein Geist mit uns ist, denn so verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander, und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Für mich ist der 2. Juni 1940 ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte meiner Familie. An diesem Tag ließ sich mein Vater taufen und wurde Mitglied der Kirche. Elder Jack MacDonald, einer der Missionare, die meinen Vater tauften, beschrieb in einem Brief an seinen Vater diesen Tag folgendermaßen: Der letzte Sonntag war ein besonders schöner Tag. Wir Missionare gingen zu einem abgelegenen Ort am Flussufer außerhalb der Stadt, und dort vollzogen Elder Jones und ich unsere erste Taufe. Anthony Aidukaitis stieg in das eiskalte Wasser und wurde ein Mitglied der Kirche. Alles war vollkommen. Der Himmel war so blau, die Landschaft so friedlich und grün. Es war so herrlich, dass wir alle die Anwesenheit eines starken Geistes verspürten. Als wir mit diesem neuen Mitglied nach Hause gingen, sagte er, dass er nicht beschreiben könne, wie wunderbar dieser Tag für ihn gewesen sei, dass er sich wirklich wie ein neuer Mensch vorkomme. Dies war unsere erste Taufe. Sie war weder mein Verdienst noch der eines anderen. Er hat sich selbst bekehrt. Dieses Ereignis hat den Verlauf meines Lebens verändert. Ich bin mir nicht so sicher, ob mein Vater damals ahnte, wie weise seine Entscheidung war, aber ich liebe ihn für das, was er an jenem Tag getan hat. Er ist vor über 30 Jahren gestorben, aber ich werde seinen Namen auf ewig ehren und preisen. Die Eltern meines Vaters kamen aus Litauen, doch er wurde in Schottland geboren. Er zog nach Brasilien, als er noch jung war. Seine Englischkenntnisse erleichterten seine Bekehrung, da er das Buch Mormon auf Englisch lesen konnte. Damals gab es noch keine verlässliche Übersetzung ins Portugiesische. Diese Sprachbarriere hinderte meine Mutter ein paar Jahre lang daran, sich der Kirche anzuschließen. Doch als sie es dann tat, wurde sie unserer Familie ein machtvolles Vorbild an Engagement für andere und Liebe zu Gott. Sie ist heute hier, sie ist 92 Jahre alt, und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass ich sie wegen ihrer großen Glaubenstreue liebe. Auch ihren Namen werde ich ewig ehren und preisen. Ich bewundere den Mut meines Vaters, sich trotz all der Umstände, denen er sich ausgesetzt sah, taufen zu lassen. Es war nicht einfach für ihn. Seine Frau ließ sich nicht zusammen mit ihm taufen. Die Laster Alkohol und Rauchen waren große Versuchungen für ihn. Er war arm. Seine Mutter war gegen seine Taufe und sagte ihm, dass sie ihn nicht länger als ihren Sohn ansehen würde, wenn er sich taufen ließe. In Brasilien gab es weniger als 300 Mitglieder und die Kirche hatte dort kein einziges Gemeindehaus. Ich kann nur über die Entschlossenheit und den Mut meines Vaters staunen. Wie konnte er eine solche Entscheidung unter so ungünstigen Bedingungen treffen? Die Antwort ist einfach: Weil mein Vater das Buch Mormon gelesen hatte. Als er es las, erlangte er die Gewissheit, dass die Botschaft der Wiederherstellung wahr ist. Das Buch Mormon ist ein Beweis dafür, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage wahr ist. In der Anleitung verkündet mein Evangelium heißt es, das Buch Mormon ist zusammen mit dem Geist das machtvollste Werkzeug bei der Bekehrung. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, wer das Buch Mormon gebeterfüllt gelesen hat, der ist unter seinem Einfluss geistig gewachsen, unabhängig davon, ob er arm oder reich, gebildet oder ungebildet war. Ich verheiße Ihnen vorbehaltlos, wenn Sie das Buch Mormon gebeterfüllt lesen, unabhängig davon, wie oft Sie es bereits gelesen haben, wird der Geist des Herrn in Ihrem Herzen sein. Sie werden sich noch fester entschließen, Gottes Gebote zu befolgen, und sie werden ein festeres Zeugnis empfangen, dass der Sohn Gottes wirklich lebt. Zitat Ende. Diese Verheißungen haben sich bei meinem Vater und in meiner Familie erfüllt. Gemäß dem, was uns gelehrt wurde, lesen wir als Familie täglich in den Heiligen Schriften. Wir haben dies seit vielen Jahren gemacht. Wir haben das Buch Mormon mehrere Male mit der Familie gelesen und werden es auch künftig tun. Wie es verheißen wurde, ist der Geist des Herrn stärker in unserem Leben und unserer Familie zu spüren, und wir sind noch fester entschlossen, Gottes Gebote zu befolgen und haben ein festeres Zeugnis empfangen, dass der Sohn Gottes wirklich lebt. Wenn man weiß, dass das Buch Mormon wahr ist, weiß man auch, dass Joseph Smith von Gott berufen wurde, die Kirche Jesu Christi auf Erden wiederherzustellen. Man weiß, dass Joseph Smith den Vater und den Sohn gesehen hat. Man weiß, dass es nur einen Glauben und eine gültige Taufe gibt. Man weiß, dass es heute einen Propheten Gottes auf Erden gibt und dass er alle Schlüssel des Priestertums innehat und auch das Recht, diese auszuüben, wie Petrus vor Alters. Man weiß, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und nur durch diesen Namen Errettung zuteil werden kann. Man weiß, dass Gott der Vater lebt und dass er uns liebt. Man weiß, dass sein Plan der Erlösung vollkommen ist, und man hat den Wunsch, die heiligen Handlungen zu vollziehen, nach den Geboten zu leben und bis zum Ende auszuharren. Ich bin traurig, wenn jemand, dem das Buch Mormon gegeben wurde und dem all dies erklärt wurde, sich trotzdem weigert, es zu lesen. Ich bin traurig über Menschen, die sich von anderen beeinflussen lassen, die sich weigern, das Buch zu untersuchen und es als wertlos beiseite legen, die niemals die geistige Fülle genießen, die es einem zu bieten hat. Das ist mir völlig unverständlich. Das ist so, als würde ein Kind, das von seinem liebevollen Vater getrennt ist, sich weigern, einen Brief von ihm zu lesen und noch nicht einmal den Umschlag zu öffnen. Wer sich so entscheidet, ist wie ein verwöhntes Kind, das sich sträubt, das Essen wenigstens zu kosten, das seine Mutter so liebevoll zubereitet hat. Gott offenbart seine Wahrheit, wenn die Menschen sich an die Aufforderung in Moroni 10, 3 bis 5 im Buch Mormon halten. In Verkündet mein Evangelium wird Moronis Auftrag so zusammengefasst. Lesen Sie das Buch Mormon und denken Sie darüber nach, was darin über Jesus Christus ausgesagt wird. Zweitens, beten Sie mit Glauben an Jesus Christus zu Gott, um ein Zeugnis zu erlangen, dass das Buch Mormon wahr ist und dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist. Drittens, beten Sie aufrichtig und mit wirklichem Vorsatz, was bedeutet, dass man sich vornimmt, entsprechend der Antwort, die man von Gott erhält, auch zu handeln. Denen, die sagen, man könne all das gar nicht wissen, bezeuge ich, dass dies durchaus möglich ist, wenn wir demütig genug sind, das zu tun, was Gott uns durch seine Propheten auf Erden gesagt hat. Würde man etwas anderes glauben, würde man die absurde Theorie akzeptieren, dass Gott nicht wisse, wo die Wahrheit zu finden sei und nicht die Macht habe, sie uns zu zeigen. Nur weil jemand nicht gemäß der Verheißung dieses Buches gehandelt hat, heißt das nicht, dass andere dies ebenfalls nicht getan haben. Warum ich den Namen meines Vaters liebe und ehre? Weil mein Vater die Verheißung im Buch Mormon las und demgemäß handelte. Warum ich den Namen meines Vaters liebe und ehre? Weil er sich von der Antwort abwandte, die er erhielt, obwohl er vor großen Herausforderungen stand. Warum ich den Namen meines Vaters liebe und ehre? Weil er mein Leben verbessert hat, noch bevor ich geboren wurde, weil er den Mut hatte, das zu tun, was Gott von ihm erwartete. Ich fordere alle, die mich heute hören, auf, das Buch Mormon zu lesen und die Verheißung darin auszuprobieren. Jeder, der dies tut, wird wissen, dass es wahr ist. Ich gebe Zeugnis davon, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist.
Durch dieses Zeugnis weiß ich, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist. Ich weiß, dass er das Buch Mormon nicht geschrieben, sondern es durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt hat. Ich weiß, dass Thomas S. Monson heute ein Prophet Gottes auf Erden ist, der einzige Mensch auf Erden, der alle Schlüssel des Priestertums innehat und auch das Recht, diese auszuüben. Ich weiß, dass Jesus Christus unser Erretter ist und dass er lebt und an der Spitze der Kirche steht. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir leben in den schweren Zeiten, die der Apostel Paulus prophezeit hat. Wer versucht, auf dem engen und schmalen Pfad zu gehen, sieht überall verlockende Abstecher. Wir können abgelenkt, schwach, entmutigt oder deprimiert werden. Wie können wir den Geist des Herrn haben, damit er uns bei unseren Entscheidungen leitet und auf dem Pfad hält? In einer neuzeitlichen Offenbarung gab uns der Herr in Form dieses Gebotes die Antwort. Und damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlungen darbringen. Denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Das ist ein Gebot mit einer Verheißung. Wenn wir wöchentlich und in der rechten Weise am Abendmahl teilnehmen, haben wir Anspruch auf die Verheißung, dass sein Geist immer mit uns sei. Dieser Geist ist die Grundlage unseres Zeugnisses. Er gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn, ruft uns alles in Erinnerung und führt uns in die Wahrheit. Er ist der Kompass, der uns auf unserem Weg leitet. Die Gabe des Heiligen Geistes, sagte Präsident Wilford Woodruff, ist die größte Gabe, die einem Menschen zuteil werden kann. Das Abendmahl macht die Abendmahlsversammlung zur heiligsten und wichtigsten Versammlung in der Kirche. Sie ist die einzige Sonntagsversammlung, die die ganze Familie gemeinsam besuchen kann. Alles, was zusätzlich zum Abendmahl auf dem Programm steht, muss immer so vorbereitet und ausgeführt werden, dass es unsere Aufmerksamkeit auf das Sühnopfer und die Lehren des Herrn Jesus Christus lenkt. Meine ersten Erinnerungen an die Abendmahlsversammlung spielen in der kleinen Stadt in Utah, wo ich zum Diakon ordiniert wurde und das Abendmahl austeilte. Gemessen an diesen Erinnerungen haben sich die Abendmahlsversammlungen, die ich nun in vielen verschiedenen Gemeinden besuche, sehr verbessert. In der Regel wird das Abendmahl in stiller Andacht gesegnet, ausgeteilt und von den Mitgliedern entgegengenommen. Die Leitung der Versammlung, einschließlich der erforderlichen Mitteilungen, ist unverschnörkelt und würdevoll. Inhalt und Vortrag der Ansprachen sind geistig. Die Musik ist passend, ebenso die Gebete. Dies ist die Regel und im Vergleich zu den Erlebnissen meiner Jugend ein großer Fortschritt. Mitunter gibt es aber Ausnahmen. Mir scheint, dass einige in der heranwachsenden Generation und selbst einige Erwachsene noch nicht verstehen, wie bedeutend diese Versammlung und wie wichtig die persönliche Andacht und Gottesverehrung dabei sind. Das, worüber zu sprechen ich mich gedrängt fühle, richtet sich an diejenigen, die diese wichtigen Grundsätze noch nicht verstehen und anwenden und sich noch nicht des verheißenen geistigen Segens erfreuen, dass der Geist des Herrn immer mit ihnen ist und sie führt. Ich beginne damit, wie die Mitglieder der Kirche sich auf die Teilnahme am Abendmahl vorbereiten sollen. Vor 5 Jahren erklärte Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel in einer weltweiten Führerschaftsschulung den Priestertumsführern der Kirche, wie man die Abendmahlsversammlung plant und leitet. Ich zitiere: Wir gedenken seines Sühnopfers auf sehr persönliche Weise, so Elder Nelson. Wir kommen mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zur Abendmahlsversammlung. Sie ist der Höhepunkt unserer Sabbatheiligung. Wir nehmen rechtzeitig vor Versammlungsbeginn unseren Platz ein. In diesen stillen Minuten ist das Vorspiel gedämpft. Dies ist nicht der richtige Moment für Gespräche oder den Austausch von Informationen. Lehren Sie die Mitglieder, diese Zeit zum gebeterfüllten Nachsinnen, die für alle da ist, zu achten, indem sie sich geistig auf das Abendmahl einstimmen. Zitat Ende. Als der Erretter nach seiner Auferstehung den Nephiten erschien, lehrte er sie, dass sie nicht länger Opfer durch Blutvergießen darbringen sollten. Stattdessen, Zitat, sollt ihr mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Dieses Gebot, das in der neuzeitlichen Offenbarung wiederholt wird, in der wir angewiesen werden, jede Woche vom Abendmahl zu nehmen, verdeutlicht uns, wie wir uns vorbereiten sollen. Wie Elder Nelson erklärte, muss jedes Mitglied der Kirche dafür sorgen, dass die Abendmahlsversammlung ein geistiges Erlebnis ist. Zitat Ende. In seinem Buch über die Lehren der Erlösung erklärt Präsident Joseph Fielding Smith, dass wir im Zusammenhang mit unserem Gedenken an den Tod des Erretters und seine Leiden für die Erlösung der Welt vom Abendmahl nehmen. Diese heilige Handlung wurde eingeführt, damit wir unsere Bündnisse, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen und immer an ihn zu denken, erneuern können. Präsident Smith sagt weiter, ich zitiere, wenn wir dieses Gebot nicht regelmäßig erfüllen, kann der Geist des Herrn nicht bei uns bleiben. Zitat Ende. Unsere Kleidung sagt viel über unsere Einstellung und darüber aus, wie wir uns auf jede Beschäftigung, der wir uns widmen, vorbereiten. Wenn wir schwimmen oder wandern oder zum Spielen an den Strand gehen, weist unsere Kleidung, und dazu zählen auch die Schuhe, darauf hin. Das sollte auch dafür gelten, wie wir uns kleiden, wenn wir am Abendmahl teilnehmen wollen. Es ist so, als würde man in den Tempel gehen. Unser Kleidungsstil gibt zu erkennen, inwieweit wir die heilige Handlung, an der wir teilnehmen, verstehen und achten. Während der Abendmahlsversammlung und insbesondere während des Abendmahls selbst müssen wir uns auf die Gottesverehrung konzentrieren und alles andere unterlassen, vor allem alles, was andere in ihrer Andacht stören könnte. Nicht einmal jemand, der sachte ins Land der Träume entschwindet, stört andere. Die Abendmahlsversammlung ist keine Zeit, um Bücher oder Zeitschriften zu lesen. Ihr jungen Leute, sie ist keine Zeit für Flüstereien am Handy oder zum SMS-Schicken. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, gehen wir ein heiliges Bündnis ein, dass wir immer an den Erretter denken. Wie traurig ist es, wenn man sieht, wie jemand dieses Bündnis genau in der Versammlung bricht, in der er es schließt. Die Musik in der Abendmahlsversammlung ist ein wesentlicher Teil unserer Gottesverehrung. Die Heiligen Schriften besagen, dass das Lied der Rechtschaffenen ein Gebet für den Herrn ist. Die erste Präsidentschaft hat erklärt, durch das Singen der Kirchenlieder wird manch großartige Predigt gehalten. Wie wunderbar ist es, wenn jeder Anwesende in den Gesang einstimmt, um Gott zu verehren. Besonders in das Lied, mit dem wir uns auf das Abendmahl vorbereiten. Die Musik für die Abendmahlsversammlung muss gut geplant werden. Dabei wird stets bedacht, dass diese Musik der Gottesverehrung dient und nicht der Darbietung. Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt, ich zitiere, man soll bei diesem Gottesdienst über das Evangelium sprechen und die Zuhörer aufrufen, Glauben auszuüben und über die Sendung unseres Erlösers und die der Errettung dienenden Evangeliumsgrundsätze nachzudenken. Für etwas anderes ist die Abendmahlsversammlung nicht vorgesehen. Belustigungen, Gelächter und Leichtfertigkeit sind in einer Abendmahlsversammlung der Heiligen der letzten Tage fehl am Platz. Vielmehr sollen wir uns dort demütig und gebeterfüllt zusammenfinden und Gott verehren. Zitat Ende. Wenn wir das tun, wenn wir uns in der feierlichen Atmosphäre vereinigen, die stets mit dem Abendmahl und der Gottesverehrung in dieser Versammlung verbunden sein muss, sind wir bereit dafür, dass der Geist uns begleitet und Offenbarung gibt. Auf diese Weise erhalten wir Weisung für unser Leben und Frieden auf unserem Weg. Der auferstandene Herr machte deutlich, wie wichtig das Abendmahl ist, als er auf dem amerikanischen Kontinent erschien und diese heilige Handlung unter den glaubenstreuen Nephiten einführte. Er segnete die Abendmahlsymbole und teilte sie an seine Jünger und die Menge aus. Dabei gebot er: Und dies sollt ihr immer für diejenigen tun, die umkehren und sich in meinem Namen taufen lassen. Und ihr sollt es zum Gedächtnis meines Blutes tun, das ich für euch vergossen habe, damit ihr dem Vater bezeugt, dass ihr wahrhaftig immer an mich denkt. Und wenn ihr wahrhaftig immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein. Und wenn ihr dies immer tut, seid ihr gesegnet, denn ihr seid auf meinem Felsen gebaut. Wer aber unter euch mehr oder weniger tut als dies, ist nicht auf meinem Felsen gebaut, sondern ist auf sandigem Grund gebaut. Und wenn der Regen fällt und die Fluten kommen, und die Winde wehen und an ihn stoßen, so wird er fallen. Das Abendmahl ist die heilige Handlung, die an die Stelle des Blut- und des Brandopfers aus dem Gesetz des Mose trat und diese Verheißung des Erretters mit sich brachte. Und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Nun spreche ich vor allem zu den Priestertumsträgern, die beim Abendmahl amtieren. Diese heilige Handlung muss stets andachts- und würdevoll vollzogen werden. Die Priester, die die Gebete stellvertretend für die Anwesenden sprechen, sagen die Worte langsam und deutlich und bekunden so die Bedingungen der Bündnisse sowie die verheißenen Segnungen. Das ist eine äußerst heilige Aufgabe. Auch die Lehrer, die das Abendmahl vorbereiten, und die Diakone, die es austeilen, erfüllen eine äußerst heilige Aufgabe. Ich mag Präsident Thomas S. Monsons Geschichte sehr gern, wie er als 12-jähriger Diakon vom Bischof gebeten wurde, einem ans Bett gefesselten Bruder das Abendmahl zu bringen, der sich sehr danach sehnte. Seine Dankbarkeit war überwältigend, berichtet Präsident Monson. Der Geist des Herrn erfasste mich. Ich stand auf heiligem Boden. Zitat Ende. Alle, die bei dieser heiligen Handlung amtieren, stehen auf heiligem Boden. Die jungen Männer, die beim Abendmahl amtieren, müssen würdig sein. Der Herr hat gesagt, seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt. Die Stellen in den Heiligen Schriften, die davor warnen, dass man unwürdig vom Abendmahl nimmt, gelten gewiss auch für jeden, der bei dieser heiligen Handlung amtiert. Wenn der Bischof über ein Mitglied der Kirche, das eine schwerwiegende Sünde begangen hat, Disziplinarmaßnahmen verhängt, kann er ihm vorübergehend das Recht entziehen, vom Abendmahl zu nehmen. Mit derselben Vollmacht kann gewiss auch das Recht entzogen werden, bei dieser heiligen Handlung zu amtieren. Ich habe ja bereits gesagt, dass jemand, der das Abendmahl empfängt, sich angemessen kleiden muss. Das gilt offensichtlich ganz besonders für die jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen und bei dieser heiligen Handlung, in welcher Funktion auch immer, amtieren. Sie müssen gut zurechtgemacht und anständig gekleidet sein. Nichts an ihrem Erscheinungsbild oder Verhalten darf besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder Anwesende davon abhalten, sich ganz auf den Zweck dieses heiligen Gottesdienstes zu konzentrieren, nämlich Gott zu verehren und Bündnisse zu schließen. Vor 13 Jahren hat Elder Jeffrey R. Holland während der Generalkonferenz etwas Wertvolles zu diesem Thema beigetragen. Da die meisten unserer derzeitigen Diakone nicht einmal geboren waren, als diese Worte hier zuletzt gesprochen wurden, wiederhole ich sie zu ihrem Nutzen und dem ihrer Eltern und Führer. Ich zitiere: Ich schlage vor, dass die Diakone, Lehrer und Priester, die mit dem Abendmahl befasst sind, nach Möglichkeit ein weißes Oberhemd tragen. Bei vielen heiligen Handlungen in der Kirche verwenden wir zeremonielle Kleidung, Und ein weißes Oberhemd kann als sanfter Hinweis auf die weiße Kleidung gelten, die ihr im Taufbecken getragen habt, und auf das weiße Hemd, das ihr bald auf dem Weg zum Tempel und später auf Mission tragen werdet. Zitat Ende. Abschließend möchte ich noch sagen, dass das Abendmahl nur mit Genehmigung desjenigen gespendet wird, der die Schlüssel für diese heilige Handlung des Priestertums hat. Darum wird das Abendmahl im Allgemeinen nicht zu Hause oder bei Familientreffen ausgeteilt, selbst wenn genügend Priestertumsträger zur Verfügung stehen. Diejenigen, die am Abendmahlstisch amtieren, das Abendmahl vorbereiten oder es an die Gemeinde austeilen, werden von jemandem beauftragt, der die Schlüssel für diese heilige Handlung innehat oder ausübt. Damit meine ich die Bischofschaft und die Präsidentschaften des Lehrer- und des Diakonskollegiums. Mein Haus ist ein Haus der Ordnung, verkündete der Herr. Wie können wir den Geist des Herrn haben, damit er uns bei unseren Entscheidungen leitet und wir von der Welt unbefleckt und auf dem sicheren Pfad durch das Erdenleben bleiben? Wir müssen uns für die reinigende Kraft des Sühnopfers Jesu Christi bereit machen. Das tun wir, indem wir sein Gebot halten, mit einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist zu ihm zu kommen und in dieser wunderbaren wöchentlichen Versammlung vom Abendmahl nehmen und die Bündnisse eingehen, die uns für die kostbare Verheißung bereit machen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Dass wir das immer tun mögen, ist mein demütiges Gebet, dass ich im Namen dessen spreche, dessen Sühnopfer das alles möglich macht, nämlich Jesus Christus. Amen.
Du machst ihn frei.
Vielen Dank, liebe Brüder, liebe Schwester Allred, für Ihre inspirierenden Worte. Wir danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Chor singt nun O Thou Kind and Gracious Father. Danach wird Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der Schlusssprecher dieser Versammlung sein. Er hat seine Ansprache vor der Konferenz aufgezeichnet. Nach Präsident Uchtdorfs Worten singt der Chor Ich brauch dich alle Zeit. Das Schlussgebet spricht dann Elder Craig A. Carden von den 70ern. Und die Konferenz wird auf heute Nachmittag 14 Uhr vertagt. Jetzt singt der Chor.
My dear brothers and sisters and friends, what a
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mein Vater von der Wehrmacht eingezogen und an die Westfront geschickt. Meine Mutter blieb zurück und musste unsere Familie versorgen. Obwohl ich erst 3 Jahre alt war, kann ich mich noch an diese Zeit, in der Angst und Hunger herrschten, erinnern. Wir lebten in der Tschechoslowakei und mit jedem Tag kam der Krieg näher und die Gefahr wuchs. Im bitterkalten Winter des Jahres 1944 entschloss sich meine Mutter schließlich, nach Deutschland zu fliehen, wo ihre Eltern lebten. Sie packte alles zusammen und schaffte es irgendwie, dass wir mit einem der letzten Flüchtlingszüge gen Westen fahren konnten. Das Reisen war damals gefährlich. Wo wir auch hinkamen, erinnerten uns Explosionen, gequälte Gesichter und der allgegenwärtige Hunger daran, dass wir in einem Kriegsgebiet waren. Unterwegs hielt der Zug gelegentlich, damit Nachschub aufgeladen werden konnte. Eines Nachts, als der Zug wieder einmal hielt, stieg meine Mutter eilig aus, um uns vier Kindern etwas zu essen zu besorgen. Als sie zurückkam, waren zu ihren größten Schrecken Zug und Kinder fort. Sie machte sich große Sorgen und ihr Herz füllte sich mit verzweifelnden Gebeten. Völlig außer sich suchte sie den großen dunklen Bahnhof ab, überquerte hastig die vielen Gleise und hatte dabei noch immer die Hoffnung, dass der Zug vielleicht doch nicht abgefahren war. Ich werde wohl nie erfahren, was in dieser rabenschwarzen Nacht im Herzen und im Kopf meiner Mutter vor sich ging, als sie auf einem düsteren Bahnhof nach ihren Kindern suchte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie in Panik war. Ich bin mir sicher, dass ihr Gedanke kam, sie würde, wenn sie diesen Zug nicht fände, ihre Kinder vielleicht nie wiedersehen. Eines weiß ich mit Bestimmtheit: Ihr Glaube überwand ihre Furcht und ihre Hoffnung überwand ihre Verzweiflung. Sie war nicht die Art Frau, die sich einfach hinsetzt und über ihr Schicksal jammert. Sie tat etwas. Sie ließ ihrem Glauben und ihrer Hoffnung Taten folgen. Und so rannte sie von einem Gleis zum anderen und von einem Zug zum anderen, bis sie unseren Zug und uns schließlich doch wiederfand. Ich habe oft an diese Nacht gedacht und daran, was meine Mutter damals wohl durchgemacht hat. Könnte ich die Zeit zurückdrehen und neben ihr sitzen, würde ich sie fragen, wie sie es trotz ihrer Angst geschafft hat, weiterzumachen. Ich würde sie nach Glauben und Hoffnung fragen und danach, wie sie die Verzweiflung überwunden hat. Das ist allerdings nicht möglich, doch vielleicht kann ich heute neben Ihnen sitzen und neben all denen, die vielleicht entmutigt, besorgt oder einsam sind. Ich möchte heute über die unendliche Macht der Hoffnung sprechen. Hoffnung ist ein Bein eines dreibeinigen Hockers. Die anderen beiden sind Glauben und Nächstenliebe. Diese drei geben unserem Leben Halt, egal wie rau und uneben die Lage ist, in der wir uns befinden. In den Heiligen Schriften steht ganz klar und deutlich, wie wichtig die Hoffnung ist. Der Apostel Paulus hat gesagt, dass die Heiligen Schriften geschrieben wurden, damit wir Hoffnung haben. Hoffnung kann bewirken, dass es uns wohl ergeht. Wird dieser Herzenswunsch jedoch vernachlässigt, kann es das Herz krank machen. Hoffnung ist eine Gabe des Geistes. Es ist die Hoffnung, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi und unseren aktiven Glauben an den Erretter ewiges Leben haben können. Hoffnung ist sowohl ein Grundsatz mit einer Verheißung als auch ein Gebot. Und sie zieht wie alle anderen Gebote eine Verpflichtung nach sich. Wir müssen sie zu einem aktiven Teil unseres Lebens machen und die Versuchung überwinden, die Hoffnung außer Acht zu lassen. Hoffnung in den Plan des Glücklichseins und die Gnade des himmlischen Vaters führt zu Frieden, Barmherzigkeit, Fröhlichkeit und Freude. Sie ist der Helm unseres Heils und die Grundlage unseres Glaubens. Hoffnung ist ein Anker für unsere Seele. Moroni glaubte in seiner Einsamkeit an die Hoffnung. Sogar nachdem er die vollständige Zerstörung seines Volkes miterlebt hatte. Kurz bevor das Volk der Nephiten völlig unterging, schrieb Moroni, dass wir ohne Hoffnung kein Erbteil im Reich Gottes erlangen können. Warum gibt es dann Verzweiflung? In den Heiligen Schriften steht, dass es in allen Dingen einen Gegensatz geben muss. Das gilt auch für Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe. Zweifel, Verzweiflung und die mangelnde Sorge um unseren Nächsten stellen eine Versuchung dar, die dazu führen kann, dass wir wichtige und kostbare Segnungen verwirken. Der Widersacher macht sich die Verzweiflung zunutze, um Herz und Sinn in erstickender Finsternis zu halten. Verzweiflung entzieht uns alles, was lebendig und erfreulich ist, und hinterlässt eine leere Hülle dessen, was das Leben eigentlich sein sollte. Verzweiflung macht alles Streben zunichte, sie macht krank, verschmutzt die Seele und tötet das Herz ab. Verzweiflung kann wie eine Treppe erscheinen, die einzig und allein stets abwärts führt. Hoffnung hingegen ist wie ein Sonnenstrahl, der sich über den Horizont unserer gegenwärtigen Lebenssituation erhebt. Sie durchbricht die Dunkelheit mit einem strahlenden Morgenrot. Sie ermutigt und inspiriert uns dazu, uns der liebenden Fürsorge eines ewigen himmlischen Vaters anzuvertrauen, der denjenigen einen Weg bereitet hat, die in einer Welt, in der alles relativiert wird, ewige Wahrheit suchen. Was ist dann Hoffnung? Die Komplexität der Sprache bietet verschiedene Varianten und Intensitäten des Wortes Hoffnung. Beispielsweise hofft ein Kleinkind auf ein Spielzeugtelefon. Ein Heranwachsender hofft auf den Anruf eines bestimmten Freundes. Und ein Erwachsener hofft ganz einfach, dass das Telefon endlich aufhört zu klingeln. Ich möchte heute über die Hoffnung sprechen, die das Gewöhnliche übersteigt und sich auf die Hoffnung Israels richtet, die große Hoffnung der Menschheit, nämlich unseren Erlöser Jesus Christus. Hoffnung ist kein Wissen, sondern eher das bleibende Vertrauen, dass der Herr seine Verheißungen an uns erfüllt. Die Zuversicht, dass wir, wenn wir jetzt gemäß Gottes Geboten handeln, in der Zukunft die ersehnten Segnungen erhalten werden. Wir glauben und erwarten, dass unsere Gebete beantwortet werden. Hoffnung zeigt sich in Zuversicht, in Optimismus, Begeisterung und geduldiger Ausdauer. In der Sprache des Evangeliums steht Hoffnung für Gewissheit, Standhaftigkeit und Handeln. Die Propheten vor Alters sprachen von einer festen Hoffnung und einer lebendigen Hoffnung. Diese Hoffnung verherrlicht Gott durch gute Taten. Mit Hoffnung kommen auch Freude und Glücklichsein. Mit Hoffnung können wir Geduld haben und Bedrängnisse in der festen Hoffnung ertragen, dass wir eines Tages von all unseren Bedrängnissen ausruhen werden. Es gibt manches, worauf wir hoffen, und anderes, worin wir unsere Hoffnung setzen. Das, worauf wir hoffen, sind häufig zukünftige Ereignisse. Könnten wir doch nur über den Horizont des Erdenlebens hinausblicken auf das, was uns jenseits dieses Lebens erwartet. Kann man sich eine herrlichere Zukunft vorstellen als die, die der Vater im Himmel für uns vorbereitet hat? Wegen des Sühnopfers Jesu Christi brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn wir werden ewig leben und nie wieder den Tod schmecken. Wegen seines unbegrenzten Sühnopfers können wir von Sünden gereinigt werden und rein und heilig vor dem Gericht stehen. Und auf was für ein Leben können wir hoffen? Diejenigen, die zu Christus kommen, von ihren Sünden umkehren und im Glauben leben, werden ewig in Frieden leben. Überlegen Sie, welchen Wert diese ewige Gabe hat. Wir sind umgeben von denen, die wir lieben, und wissen, was vollkommene Freude ist, da wir in der Erkenntnis und im Glück immer weiter fortschreiten. Der Erretter ist der Urheber dieses großen Segens. Wie trostlos das momentane Kapitel unseres Lebens auch aussehen mag, aufgrund des Lebens und des Opfers Jesu Christi können wir die Hoffnung und die Zuversicht haben, dass das Ende im Buch unseres Lebens unsere größten Erwartungen bei weitem übersteigt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das, worin wir unsere Hoffnung setzen, hilft uns Tag ein, Tag aus. Es gibt uns Halt bei Prüfungen, Versuchungen und Kummer, Jeder hat schon Entmutigung und Schwierigkeiten erlebt. Ja, es gibt Zeiten, da einem die Dunkelheit unerträglich vorkommt. In diesen Momenten geben uns die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums, in die wir unsere Hoffnung setzen, Halt und tragen uns, bis wir schließlich wieder im Licht gehen können. Wir setzen unsere Hoffnung in Jesus Christus, in die Güte Gottes, in die Einflüsse des Heiligen Geistes, in die Erkenntnis, dass Gebete erhört und beantwortet werden. Weil Gott in der Vergangenheit treu war und seine Verheißungen erfüllt hat, können wir voller Zuversicht für die Gegenwart und die Zukunft auf Gottes Verheißungen hoffen. In Zeiten der Bedrängnis halten wir uns an die Hoffnung, dass alles zu unserem Guten zusammenwirken wird, wenn wir dem Ratschlag Gottes folgen. Diese Art Hoffnung, die wir in Gott, seine Güte und seine Macht setzen, gibt uns neuen Mut für schwierige Herausforderungen und sie gibt denjenigen Kraft, die sich bedroht fühlen, weil Angst, Zweifel und Verzweiflung sie wie enge Mauern bedrängen. Hoffnung führt zu guten Taten. Hoffnung zu entwickeln, lernt man genauso wie das Laufen, einen Schritt nach dem anderen. Wenn wir in den Heiligen Schriften lesen, mit dem himmlischen Vater sprechen, uns verpflichten, das Wort der Weisheit zu halten und den vollen Zehnten zu zahlen, erlangen wir Hoffnung. Unsere Fähigkeit, reich zu werden an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes, nimmt immer mehr zu, je besser wir nach dem Evangelium leben. Es mag Zeiten geben, da wir uns mutig für die Hoffnung entscheiden müssen, selbst wenn alles, was uns umgibt, dieser Hoffnung widerspricht. Wir müssen sein wie Abraham. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt. Oder, wie ein Schriftsteller sagte, im tiefsten Winter finden wir uns in einem unbesiegbaren Sommer. Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe ergänzen einander, und wenn eines zunimmt, wachsen auch die anderen. Hoffnung kommt aus Glauben, denn ohne Glauben kann es gar keine Hoffnung geben. Ebenso kommt Glaube aus Hoffnung, denn Glaube aber ist Feststehen in dem, was man erhofft. Hoffnung ist für den Glauben und auch die Nächstenliebe sehr wichtig. Wenn Ungehorsam, Enttäuschung und Zauderei den Glauben aushöhlen, ist die Hoffnung da, um ihn zu erhalten. Wenn Frustration und Ungeduld die Nächstenliebe auf die Probe stellen, bestärkt Hoffnung unsere Entschlossenheit und drängt uns, uns um unseren Nächsten zu kümmern, auch wenn kein Lohn zu erwarten ist. Je strahlender unsere Hoffnung, desto größer unser Glauben. Je stärker unsere Hoffnung, desto reiner unsere Nächstenliebe. Das, worauf wir hoffen, führt uns zum Glauben. Das, worin wir unsere Hoffnung setzen, führt uns zur Nächstenliebe. Die drei Eigenschaften, Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe, wirken Hand in Hand, fußen auf dem Licht und der Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi und sorgen dafür, dass wir reich sind an guten Werken. Hoffnung durch eigene Erfahrung. Jedes Mal, wenn sich eine Hoffnung erfüllt, entsteht daraus Zuversicht und folgt größere Hoffnung. Ich kann mich an viele Situationen im Leben erinnern, als ich die Macht der Hoffnung verspürte. Ich erinnere mich gut an meine Kindheit, die von den Schrecken und der Verzweiflung eines Weltkriegs geprägt war, an mangelnde Bildungsmöglichkeiten, lebensbedrohliche Krankheiten in der Jugend und die schwierigen und entmutigenden Erlebnisse als Flüchtling. Das Beispiel unserer Mutter, die auch in den schlimmsten Stunden vorwärts ging und Glauben und Hoffnung in die Tat umsetzte, gab unserer Familie und mir Halt und schenkte uns Zuversicht, dass die gegenwärtigen Umstände künftigen Segnungen weichen würden. Ich weiß aus Erfahrung, dass uns das Evangelium Jesu Christi und die Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage den Glauben stärkt, eine strahlende Hoffnung bietet und uns zur nächsten Liebe führt. Hoffnung gibt uns in Verzweiflung Halt. Hoffnung lehrt uns, dass es Grund gibt, sich zu freuen, auch wenn alles um uns herum finster aussieht. Ich verkünde mit Jeremia: Gesegnet ist der Mann, dessen Hoffnung der Herr ist. Ich bezeuge mit Joel, für sein Volk ist der Herr eine Zuflucht. Ich sage mit Nephi, wenn ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts strebt, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen, wenn ihr euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, werdet ihr ewiges Leben haben. Diese Art Hoffnung müssen wir pflegen und entwickeln. Solch eine gereifte Hoffnung entsteht durch den Erlöser Jesus Christus, denn jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie der Erretter heilig ist. Der Herr hat uns eine beruhigende Botschaft der Hoffnung gegeben. Fürchtet euch nicht, kleine Herde. Gott wartet mit offenen Armen, euch zu empfangen. Nämlich diejenigen, die von ihren Sünden ablassen und mit Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe vorangehen. Und allen, die leiden, die sich entmutigt fühlen, besorgt oder einsam, sage ich in Liebe und aufrichtige Sorge um sie, geben Sie niemals auf. Lassen Sie nicht zu, dass Verzweiflung Ihren Geist überwindet. Nehmen Sie die Hoffnung Israels an und vertrauen Sie darauf. Denn die Liebe des Sohnes Gottes durchdringt alle Finsternis, lindert allen Kummer und erfreut jedes Herz. Davon gebe ich Zeugnis und ich gebe Ihnen meinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The Lord is the hope of his people and the strength of the children of Israel. With Nephi I declare, press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and the love of God and of all men, feasting upon the word of Christ, and endure to the end. Behold, thus saith the Father, ye shall have eternal life. This is the quality of hope we must cherish and develop. Such a mature hope comes in and through our Savior Jesus Christ for every man that hath this hope in him purifies himself, even as the Savior is pure. The Lord has given us a reassuring message of hope. Fear not, little flock. God will wait with open arms to receive. Those who give away their sins and continue in faith, hope, and charity. And to all who suffer, to all who feel discouraged, worried or lonely, I say with love and deep concern for you, never give in, never surrender, never allow despair to overcome your spirit. Embrace and rely upon the hope of Israel, for the love of the Son of God pierces all darkness, softens all sorrow, and gladdens every heart. Of this I testify, and leave you my blessing. In the name of Jesus Christ. Amen.
Heavenly Father,
himmlischer Vater,
we thank thee for the gift of thy son.
Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, für deine Kirche, die auf der Erde wiederhergestellt wurde, und dass wir in dieser Konferenz zusammenkommen können, um dich zu verehren, von ganzem Herzen und mit dem, was wir sagen. Wir danken dir für dein Reich und für deine Wohnstätten. Und wir bitten dich, dass die Macht des Priestertums diejenigen unter deinen Kindern auf der Erde segnen mögen, dahingehend, dass deine Verheißungen in Erfüllung gehen mögen. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been the first session.
Dies war die erste Versammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.
Diese
Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.